Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. BioNTech und Pfizer haben die Zulassung ihres Impfstoffes gegen das Coronavirus in der EU beantragt und die Europäische Arzneimittelagentur EMA will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. Das hat auch große Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage. Wir schauen gleich an der Börse, was diese Meldung bewirkt. Aber auch für Airlines wie den Ferienflieger Condor ist das eine gute Nachricht. Das Insolvenzverfahren ist seit heute Nacht beendet und das Unternehmen erst einmal saniert. Darauf schauen wir in dieser Sendung. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung scheint möglicherweise günstiger zu werden, als wir bisher dachten. Warum? Das erklären wir Ihnen. Und heute ist ein wichtiger Stichtag für alle Wohnungseigentümer. Es gibt neue Regeln. Die haben auch Auswirkungen, nicht nur für Eigentümer, sondern auch für Mieter. BioNTech und Pfizer haben die Zulassung für ihren Impfstoff in der EU beantragt. Das sorgt für gute Stimmung an den Märkten. Ich habe es schon erwähnt, Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Wie gut ist denn die Stimmung aktuell in Zahlen ausgedrückt?
Ja, in Zahlen ausgedrückt, der DAX fast 1% im Plus. Er steigt auf 13.410 Punkte. Sie haben es gesagt, diese Zulassung ist ein wichtiger Grund für die gute Stimmung. Ich denke mal, es werden auch in nächster Zeit weitere Unternehmen folgen. Derzeit arbeiten ja viele gleichzeitig daran, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Und was eben das Besondere an der derzeitigen Situation ist, parallel wird ja auch an der Logistik gearbeitet. Das heißt, was muss getan werden, um die Impfstoffe möglichst schnell und dann auch flächendeckend verteilen zu können? So etwas gibt es auch nicht alle Tage. Was mit zu der guten Stimmung noch beiträgt hier an der Börse, das sind auch erfreuliche Konjunkturdaten aus China. Die Stimmung bei kleineren und bei mittelgroßen Betrieben ist im November so hoch gestiegen wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. China ist ja immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und für viele Unternehmen hierzulande ein wichtiger Handelspartner.
Die Corona-Pandemie hinterlässt auf den Ölmärkten auch deutliche Spuren. Ist ja auch klar, wenn so viel stillsteht, was von Öl abhängt. Nehmen wir als Beispiel die Fluggesellschaften. Jetzt gibt es den Streit der OPEC-Staaten, wie sie damit umgehen sollen. Wie ist denn da der Stand?
Gut, die Vertreter der OPEC-Staaten streiten darüber, ob die Ölfördermenge im kommenden Jahr erhöht werden kann oder ob sie noch gedrosselt bleiben muss. Dabei geht es um sehr, sehr viel Geld. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Gabriele Wiedmann von der DekaBank über die aktuelle Lage an den Ölmärkten unterhalten. Warum sich die Vertreter der OPEC-Staaten so schwer damit tun, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wollte ich von ihr wissen. Hier ist ihre Antwort.
Die Ölförderländer in der OPEC sind alle unglaublich abhängig von ihren Öleinnahmen. Und jetzt haben die ja seit Frühjahr enorm reduziert. 10 Millionen Barrels am Tag, das ist viel weniger als sonst. Diese Einnahmen fehlen. Und der Ölpreis ist ja jetzt nicht wahnsinnig hoch. Das heißt, diese Länder brauchen wieder mehr Geld. Sie wollen ihre Produktion erhöhen, wissen aber gleichzeitig, das ist ein großes Risiko.
Welche Länder stehen denn besonders in der Bredouille?
Das sind gerade die afrikanischen Länder, Algerien, Angola, Libyen. Libyen hat jetzt seine Produktion stark erhöht, braucht aber trotzdem viel mehr Geld. Und diese Länder brauchen eigentlich für ihre Haushalte sogar 100 US-Dollar je Barrel und sind gerade mal bei der Hälfte. Die brauchen mehr, die wollen mehr, deshalb machen die so Druck. Und umgekehrt sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben jetzt viel verzichtet und wollen eigentlich jetzt auch wieder mehr produzieren, beziehungsweise wollen zumindest von den anderen auch mehr Förderdisziplin. Also es ist ein Riesenstreit und ein Riesendurcheinander mal wieder.
Welche Auswirkungen hat es dann in den Ländern?
Also einerseits haben die Staatshaushalte haben ein Problem, die brauchen das Geld. Sie haben ja gleichzeitig auch durch die Corona-Krise mehr Ausgaben. Das gibt dann politische Probleme. Die Regierungen brauchen ihre Stabilität ja eigentlich. Und andererseits ist auch die Forderung da, wir wollen wieder mehr produzieren, wir brauchen das Geld. Und die Menschen, die dann da sitzen und sagen, Leute, wenn wir mehr produzieren, wird der Ölpreis fallen, dann haben wir wieder ein Problem. Die finden gerade in solchen Ländern oft eben kein Gehör.
Warum ist denn die OPEC so heillos zerstritten?
Die OPEC war von Anfang an ja ein Zweckbündnis. Sie ist 60 Jahre alt, es gab immer wieder Auf und Ab. Es haben alle das eine Interesse, sie wollen möglichst viel produzieren zu möglichst hohen Preisen. Die möglichst hohen Preise erreicht man am besten mit dem Kartell, also indem man zusammenhält. Aber es ist wie immer dieses Phänomen des Trittbrettfahrens. Also wenn sich alle anderen an die Regeln halten, dann kann ich ja überschreiten. Und wenn das wieder jeder macht, dann funktioniert das Kartell nicht. Und dieses Problem hatte die OPEC immer und das wird sie auch immer haben.
Welche Macht hat die OPEC überhaupt noch?
Die OPEC hat ja immer noch einen beachtlichen Anteil an der Weltölproduktion. Sie hat ja inzwischen auch mit Russland und einigen anderen wichtigen Nicht-OPEC-Ländern die Verträge geschlossen, dass sie gemeinsam auch reduzieren oder wieder Produktion erhöhen. Aber das sind immer noch die USA als sehr großer Ölproduzent, die jetzt im Augenblick noch viel Öl produzieren, sogar exportieren. Wobei da sich ja jetzt auch das Blatt wenden könnte, wenn ein Herr Biden eben keine Schieferölproduktion mehr erlaubt, wenn also perspektivisch in den USA die Produktion wieder deutlich runtergeht. Das ist ein Hoffnungsschimmer für die OPEC.
Womit rechnen Sie? Wie wird sich der Ölmarkt weiterentwickeln?
Wir werden irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ja wieder eine deutlich höhere Nachfrage haben, wenn sich das Leben nach Corona wieder normalisiert. Aber wir werden in dieser Welt, die stärker auf Nachhaltigkeit schaut, auch weniger Ölnachfrage haben. Also tendenziell wird die Ölnachfrage nicht mehr so stark steigen, beziehungsweise irgendwann sogar sinken. Und dann ist es gut, dass die USA wahrscheinlich wieder als Großproduzent rausfallen aus der Weltölproduktion. Aber es müssen sich alle Ölförderstaaten, gerade in der OPEC, darauf einstellen, dass diese Einnahmen, die Bedeutung geht zurück und sie müssen neue Geschäftsmodelle finden. Und das wird für die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine Riesenherausforderung für die OPEC.
Das sagt Gabriele Wiedmann von der DK Bank. Ich habe sie im Homeoffice erreicht.
Ja, Dank auch von unserer Seite. Frau Werle, schauen wir auf die Profiteure der Krise. Und dazu gehört eindeutig neben den Impfstoffherstellern Internetkonzerne, darunter die, die digitale Konferenzen ermöglichen, zum Beispiel Zoom.
Ja, was in vielen Unternehmen undenkbar schien oder sagen wir es mal so, was nur unter ganz großen Mühen genehmigt worden ist, nämlich von zu Hause aus zu arbeiten, das hat die Ausbreitung der Corona-Pandemie auf einmal möglich gemacht. Im Homeoffice arbeiten, an Konferenzen teilnehmen ging. Viele Unternehmen mussten allerdings auf die Schnelle technisch nachrüsten und davon haben Unternehmen wie Zoom profitiert, also einen Videokonferenzdienst. Der Umsatz und Gewinn sind deutlich nach oben gegangen. Geld verdient Zoom zwar vor allem mit Anbietern der Dienste für größere Unternehmen, aber auch immer mehr Privatanbieter nutzen das. Die Aktien mehr als 3% allerdings im Minus, denn vielen war das Plus nicht hoch genug.
Und beim Volkswagen-Konzern gibt es eine Personaldebatte um Konzernchef Herbert Diess, der gerne schon jetzt seinen Vertrag verlängern möchte. Macht sich das beim Kurs bemerkbar?
Ja, die Aktien von VW 2,5% im Plus. Diess will das wohl als so eine Art Vertrauensbeweis haben, dass der Aufsichtsrat hinter ihm und seinem Kurs beim Konzernumbau steht.
Und dann schauen wir zum Schluss noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro 1,1968 $, die Umlaufrendite von minus 0,59 auf minus 0,56% gestiegen und die Feinunze Gold 1,804,08 $.
Claudia Werle von der Frankfurter Börse, ganz herzlichen Dank. Deutschlands größte Friseurkette, die Clear Hair Group mit Sitz in Wolfsburg, ist in Schwierigkeiten, hatte ein Schutzschirmverfahren beantragt und heute hat das zuständige Gericht das Insolvenzverfahren eröffnet. Es geht um rund 8.200 Beschäftigte. Insgesamt sieht es aber auf dem Arbeitsmarkt im November mit einer zweiten Corona-Pandemie ziemlich gut aus. Die Bundesagentur vermeldete am Vormittag eine sinkende Arbeitslosigkeit mit 2,7 Millionen Erwerbslosen, 61.000 weniger als im Oktober und die Quote knapp unter 6%. Stanislaus Kosakowski.
Ein wesentlicher Grund sei, dass der aktuelle Lockdown weniger gravierend sei als der vorangegangene, erklärt Bundesagenturchef Detlef Scheele.
Es sind weniger Branchen betroffen. Es gibt keine Schließung von Kitas und Schulen. Das ist sehr bedeutsam, weil Menschen zur Arbeit gehen können und es gibt keine Grenzschließungen. Das heißt, Lieferketten sind auch nicht unterbrochen, sodass das zwar ein Lockdown ist, aber nicht der, den wir aus dem Frühjahr kennen.
Doch mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns rechnet die Bundesagentur wieder mit einer angespannteren Situation. Die zeichnet sich mit dem Zuwachs der von Unternehmen angezeigten Kurzarbeit bereits ab. Vom 1. bis 25. November haben Arbeitgeber für mehr als eine halbe Million Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Beim ersten Lockdown waren es 6 Millionen. Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen sieht Bundesagenturchef Detlef Scheele bislang gar keine dramatische Entwicklung. Er spricht vielmehr von einem guten Signal.
Der Abbau der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit setzt sich damit fort. Die beobachten wir seit September. Wir sehen, dass Arbeitslose wieder einen Job finden. Es melden sich weniger Arbeitslose neu arbeitslos.
Tatsächlich entlassen worden seien von 500.000 Arbeitslosgemeldeten nur 130.000. Die anderen hätten Weiterbildungen nicht angetreten oder selbst gekündigt, erläutert Scheele. Und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sei zwar auf einem niedrigeren Niveau als vor einem Jahr, Im Vergleich zum Vormonat sei ihr Anteil aber wieder gestiegen. Auf dem Ausbildungsmarkt verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit eine gestiegene Zahl an jungen Menschen, die noch eine Lehrstelle suchen. Doch der Anteil derjenigen, die wirklich überhaupt keine Stellenzusage bekommen, sei nur halb so groß wie die Zahl der Stellensuchenden, relativiert Scheele. Außerdem seien die Arbeitsagenturen intensiv beschäftigt, noch unversorgte Bewerber nachzuvermitteln. Eine Generation Corona könne er auf dem Ausbildungsmarkt 2020 nicht erkennen, betont der Bundesagenturchef auf Nachfrage. Aber man müsse mit mancher Ungewissheit ins nächste Jahr blicken, denn die Corona-Maßnahmen werden nach Einschätzung der Bundesagentur wohl noch mehrere Monate dauern.
Berichtet Stanislaus Kosakowski. Ein Insolvenzverfahren ist seit heute Mitternacht abgeschlossen. 4.200 Mitarbeiter behalten ihren Job bei der Fluggesellschaft Condor. Die Insolvenz wurde abgewendet, das Unternehmen ist saniert worden. Die Gläubiger haben auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichtet. Die staatliche KfW-Bank hat mit einem Massekredit geholfen. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Insolvenzverwalter Lukas Flöter gesprochen und ihn gefragt, ob er den Fall Condor jetzt zu den Akten gelegt hat.
Das ist ein Fall für die Akten, aber auch so ein bisschen der Fall für das kleine Geschichtsbuch des Sachwalters, weil das schon ein außergewöhnlicher Fall war.
Was war daran so außergewöhnlich?
Das hat mehrere Gründe. Einerseits haben wir ja mehrere Schleifen drehen müssen. Es ist ein Fall einer Airline, ein Schutzschirm über eine Airline. Das passiert schon mal sehr selten. Es ist der erste Fall, das erste Schutzschirmverfahren für eine Airline, die anschließend mit einer Fortführung, mit einer Sanierung des Unternehmens endet. Und wir haben natürlich hier durch die Corona-Pandemie eine ganze Reihe von Problemen gehabt, die vorher so nicht absehbar waren.
Ja, das Insolvenzverfahren begann ja noch vor der Corona-Krise, ausgelöst durch die Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook. Und dann schien ja sogar die unsichere Situation eigentlich schon überwunden mit dem Verkauf an die polnische Fluggesellschaft LOT. Und dann kam eben Corona und der Rückzug von LOT, also doppelter Schlag für das Unternehmen mit zu diesem Zeitpunkt fast 5.000 Mitarbeitern. Wenn das Insolvenzverfahren jetzt abgeschlossen ist und dieser Schutzschirm nicht mehr da ist, wie kann denn Condor es in dieser schwierigen Phase, die wir jetzt ja immer noch haben, schaffen, die nächsten Monate zu überbrücken, bis der Tourismus wieder anlaufen kann?
Also Condor geht gestärkt aus diesem Verfahren. Insofern war das Verfahren, ja, man kann sagen, Glück im Unglück, trotz Corona insofern nützlich, weil man in einem Schutzschirmverfahren eben auch jeden Vertrag hinterfragen kann, auch Verträge beenden kann, die einen belasten und die vielleicht einen jetzt gerade in der Corona-Zeit belasten. Insofern hat sich da die Condor aus meiner Sicht schlank aufgestellt, um eben jetzt, wenn Tourismus dann hoffentlich bald wieder anzieht, auch gut in den Startlöchern zu stehen.
Sie sind ja weiterhin auf der Suche nach einem Käufer. Das Ganze hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil Sie durch den KfW-Kredit eben momentan abgesichert sind. Wieso kann Condor eigentlich jetzt mit der von Ihnen geschilderten Situation in Zukunft nicht selbstständig auf den Füßen stehen, also ohne Verkauf an ein größeres Unternehmen auskommen?
Langfristig braucht jedes Unternehmen einen tatkräftigen und auch robusten Eigentümer, um eben auch mal es zu schaffen, ohne fremde Hilfe durch Täler durchzukommen. Und deswegen konnte man die Käufersuche, die Eigentümersuche jetzt zunächst mal aussetzen. Aber langfristig wird man auf jeden Fall schauen, wie die Condor wieder zu einem guten Eigentümer geführt wird.
Wann rechnen Sie denn mit einem Verkauf?
Das muss jetzt letztlich die Condor und ihre Geldgeber entscheiden. Das kann ich nicht mehr entscheiden. Mein Amt endet mit Aufhebung des Verfahrens. Aber ich glaube, das wird man wahrscheinlich dann überlegen, wenn die Flugwelt wieder in vernünftigen Bahnen ist.
Was bedeutet das denn? Das ist ja so eine Frage von, wenn man jetzt versuchen würde, einen Käufer zu finden, dann kriegt man möglicherweise nicht so viel Geld, weil die Lage einfach momentan sehr schlecht ist. Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt versucht, ist es möglicherweise wieder deutlich besser oder hoffentlich dann deutlich besser. Mhm. Was bedeutet das für den KfW-Kredit? Denn da steht ja jetzt auch eine staatliche Bank im Risiko.
Ja, also mit dem Darlehen ist die Kunde erstmal durchfinanziert, aber eben ganz klar, sie muss jetzt abstimmen und schauen, wann man gegebenenfalls wieder diesen Verkaufsprozess fortsetzt, um dann den bestmöglichen Käufer zu finden. Und der bestmögliche Käufer wäre derjenige, der am besten zu der Condor passt, aber natürlich auch einen möglichst hohen Kaufpreis zahlt, mit dem dann auch die Darlehen wieder zurückgeführt werden können.
Wieso war es möglich, sich so chirurgisch fast schon sauber vom Mutterkonzern Thomas Cook herauszulösen?
Das ist ein Riesenvorteil des Schutzschirmverfahrens. Genau das hat der Gesetzgeber, als er sich das Schutzschirmverfahren ausgedacht hat, überlegt, dass man eben sich damit mit einem solchen Verfahren, Sie sagen richtig chirurgisch nahezu, sauber sich von seinem Gesellschafter trennen kann. Jedenfalls von einem Gesellschafter, der nicht mehr bereit und vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist, hier neues Kapital zur Verfügung zu stellen, damit das Unternehmen sich neu aufstellen kann.
Eigentlich sollte Condor an die polnische Fluggesellschaft LOT verkauft werden. Ich hatte es schon erwähnt. Mit der Corona-Krise kam dann der schnelle Rückzug. Dann haben die Polen gedacht, oh nee, besser jetzt nicht. Welche Kosten waren für Condor damit verbunden und haben Sie jetzt Forderungen an LOT
heraus? Damit waren natürlich erhebliche Kosten verbunden. Da stehen auch noch Forderungen im Raum. Da laufen aber Rechtsstreitigkeiten, zu denen ich, weil sie eben noch laufen, leider nichts sagen darf.
Das Insolvenzverfahren beim Ferienflieger Condor ist seit heute Nacht beendet und das war der Sachwalter Lukas Flöter. Der Kohleausstieg wird möglicherweise gar nicht so teuer, wie wir bislang dachten. Heute hat die Bundesnetzagentur das Ergebnis der ersten Auktion für die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken bekannt gegeben. Und mein Kollege Theo Gers hat sich das angeschaut. Herr Gers, was ist denn bei dieser ersten Runde herausgekommen oder anders gefragt, wie teuer wird es?
Nun, rausgekommen, Frau Sturmberg, ist, welche Steinkohlekraftwerke mit wie viel Leistung als erste vom Netz gehen und zu welchem Preis das passiert. Und zwar schon am 1. Januar nächsten Jahres, das ist in 4 Wochen. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick so ein bisschen überraschend von der Menge. Es gehen mehr Kraftwerke vom Netz als eigentlich gefordert. 4.800 Megawatt Kapazität statt 4.000, die in der Runde eigentlich gereicht hätten. Und das eigentlich Interessante ist der Preis, denn die Betreiber erhalten für eine Prämie für das vorzeitige Stilllegen ihrer Steinkohlekraftwerke und diese Prämie liegt im Schnitt bei 66.000 Euro pro Megawatt. Das hätte auch teurer werden können. Theoretisch hätten sie auch bis zu 165.000 Euro pro Megawatt verlangen können. Aber der Andrang, in der ersten Runde dabei zu sein, war offenbar so groß, dass das den Preis gedrückt hat. Und insofern bekommen die Betreiber jetzt insgesamt 317 Millionen Euro. Das hätte auch teurer werden können.
Und welche Kraftwerke gehen dann jetzt schon vom Netz?
Naja, es sind ein paar kleine darunter, unbedeutende von Zuckerfabriken etwa, aber es sind auch ein paar richtig große Blöcke darunter. Ältere Kraftwerke wie das Kohlekraftwerk Heyden in Ostwestfalen, ein großer Block, 30 Jahre alt. Das Kraftwerk Ibbenbüren bei Osnabrück, ein zweites Beispiel. Aber noch markanter auch dabei, das bei Umweltschützern ja von Anfang an umstrittene Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg. Zwei Riesenblöcke, zweimal 800 Megawatt. Der Betreiber Vattenfall hatte schon angekündigt, stilllegen zu wollen. Und es ist nicht nur die Größe dieses Kraftwerks. Moorburg ist für ein Kohlekraftwerk hochmodern, gerade mal 5 Jahre alt, hat 2,8 Milliarden Euro damals gekostet und nun wird es zum 1. Januar abgeschaltet. Das ist ein Beispiel, Frau Sturmberg, wie rasant sich die Zeiten ändern. Stichworte sind Klimakrise, Klimaschutz, Emissionshandel. Vor allem der macht die Kohleverstromung so teuer, dass man damit im Moment kein Geld mehr verdienen kann. Und deswegen wollte Vattenfall offenkundig nur noch raus aus der Kohleverstromung nach dem Motto, Ende mit Schrecken ist besser in dem Fall.
Herr Gers, erklären Sie uns doch mal, wie dieses Auktionsverfahren genau funktioniert.
Nun, es ist im Grunde eine negative Auktion, Frau Sturmberg. Das heißt, den Zuschlag, sein Kraftwerk stilllegen zu dürfen und dafür dann eine Prämie zu bekommen, den bekam der Betreiber, der die niedrigste Entschädigung verlangt. Nun könnte man fragen, warum soll ein Kraftwerksbetreiber da mitmachen und warum sollen sie sich auch noch gegenseitig unterbieten? Die Antwort ist ganz einfach, der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Das heißt, die Kraftwerke müssen in ein paar Jahren sowieso stillgelegt werden. Und jetzt konnten die Betreiber sich überlegen, entweder noch einige Jahre weiter Strom zu produzieren, dann aber bei einer späteren Stilllegung keine Prämie mehr zu kassieren oder jetzt stilllegen und dafür die Prämie mitnehmen. Und genau das führte eben jetzt zu dem Verfahren, das wir und zu den Ergebnissen, die wir gesehen haben.
Theo Gers zum Auktionsverfahren im Kohleausstieg. Vielen Dank. Den Umstieg auf erneuerbare Energien wollen viele Menschen auch selbst vorantreiben mit einer Solaranlage auf dem Dach oder einem Elektroauto in der Tiefgarage. Aber für Wohnungseigentümer war das bislang gar nicht so einfach, weil sie bei der privaten Ladestation und bei dem Solarpanel auf dem Dach auf die Zustimmung der Miteigentümer angewiesen waren. Mit dem neuen Wohnungseigentumsgesetz gibt es da jetzt eine wichtige Änderung. Angela Tesch.
Auch Eigentumswohnungen kommen in die Jahre und brauchen zum Beispiel Ladesäulen für E-Autos, barrierefreie Zugänge oder einen neuen Lift. Doch in so ziemlich jeder Eigentümergemeinschaft gibt es jemanden, der dagegen ist. Mit dem Veto kann er oder sie notwendige Umbauten oder Modernisierungen blockieren. Der Gesetzgeber sieht das Problem.
Wir wollen weniger Zoff und dafür mehr Klimaschutz bei den Wohnungseigentümergemeinschaften.
So bewertet Johannes Fechner, der justizpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, das geänderte Gesetz. Weniger Zoff soll heißen, die Eigentümergemeinschaft muss bei baulichen Veränderungen nicht mehr einstimmig entscheiden. Es reicht künftig eine Zweidrittelmehrheit, wenn diese Eigentümer die Hälfte der Miteigentumsanteile repräsentieren. Die bemessen sich in der Regel an der Wohnfläche. Die Kosten tragen dann alle, auch die, die überstimmt wurden. Ein Nachteil findet die FDP-Fraktion, der zum Fallstrick zum Beispiel für Rentner werden könnte. Katharina Willkommen.
Unverhältnismäßige Kosten sind davon zwar ausgenommen, aber diese Unverhältnismäßigkeit muss aber erst mal vor Gericht bewiesen werden.
Das Gesetz sieht kein Limit vor für Entscheidungen, die der Hausverwalter selbst treffen kann. Dennoch sehen Union und SPD die Rechte von Wohnungseigentümern gestärkt. In allen wichtigen Dingen sollen die Eigentümer den Hut aufbehalten. Und
jeder Eigentümer hat zukünftig einen Anspruch darauf, einen kompetenten, einen von der IHK geprüften Verwalter zu haben, der die juristischen Kenntnisse, der die kaufmännischen Kenntnisse und auch die technischen Kenntnisse mitbringt.
Denn es gehe um modernes Wohnen und um mehr Klimaschutz, erklärt der Rechts- und Verbraucherschutzexperte Jan-Marco Lutschak von der Union.
Weil wir den Modernisierungsstau, nämlich das zweite Ziel unseres Gesetzes, wo es darum geht, dass wir mehr altersgerechten Umbau haben, wo wir barrierefreien Umbau fordern wollen, wo wir E-Mobilität stärken wollen, wo wir Glasfaser stärker in die Wohnungseigentümergemeinschaften brauchen.
Darauf haben Wohnungseigentümer und auch Mieter in Eigentumswohnungen ab heute einen grundsätzlichen Anspruch auf eigene Kosten. Kritisch sehen Mieterschutzvereine die Gesetzesnovelle. Sie befürchten, dass Betriebskosten nicht mehr transparent sind, wenn sie nach Mieteigentumsanteilen statt nach reiner Wohnfläche berechnet werden. Mieter wüssten in der Regel nicht, was sich faktisch dahinter verbirgt. Eine Hinweispflicht fehle.
Angela Tesch zum neuen Wohnungseigentumsgesetz und jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Bei VW rumort es an der Konzernspitze. Vorstandschef Dies ist offenbar verärgert über mangelnde Unterstützung bei der Neubesetzung von zwei Schlüsselressorts im Vorstand. Deshalb aber gerade jetzt die Vertrauensfrage zu stellen, finden die Kommentatoren zumindest unklug.
Dies könne doch eigentlich zufrieden mit seiner Arbeit sein, meint das Handelsblatt. Mit ihm an der Vorstandsspitze hat sich der Volkswagen-Konzern grundlegend gewandelt. Dem Mann reicht dieser Erfolg aber nicht. Er fordert vom Aufsichtsrat eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags. Nötig sei das, so streut es sein Umfeld, weil Betriebsratschef Osterloh die Arbeit von Dies blockiere. Wie soll nun der Aufsichtsrat entscheiden? Verlängert das Gremium die Verweildauer von Dies, dann sind die Aufseher selbst düpiert. Sie wären Dies ab dem Tag einer solchen Entscheidung ausgeliefert. Wer einmal mit einer Erpressung durchkommt, der wird es immer wieder versuchen. Dies pokere hoch, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. VW mit seiner über Jahrzehnte austarierten Machtbalance von Betriebsräten, dem Land Niedersachsen und den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ist kein normales Unternehmen. Radikale Umbrüche und Vertrauensfragen im Halbjahresrhythmus könnten den Aufsichtsrat schnell überfordern. Die Süddeutsche Zeitung glaubt, diesmal habe der VW-Chef ein Feuer entfacht, das sich möglicherweise nicht mehr löschen lasse. Es mag Chuzpe sein, dass Dies gerade jetzt wieder einen Machtkampf beginnt. Jedenfalls ist es unverständlich, zumal er gerade viel Gestaltungsspielraum bekommen hat. 150 Milliarden Euro kann er in den kommenden 5 Jahren ausgeben, hat der Aufsichtsrat beschlossen. Es wäre spannend zu sehen, wie er das gestaltet. Aber das wird ihm nur gelingen, wenn er sein Feuer einhegt, seine Vertrauensfrage wieder zurückzieht und wenn ihm das System andersherum ein paar nötige Freiheiten gewährt. Zum Schluss ein Blick in die Frankfurter Rundschau. Sie hält die geplante Steuerpauschale für das Arbeiten im Homeoffice grundsätzlich für überzeugend. Gleichzeitig geht es, wie so oft in diesem historischen Krisenjahr, um die Frage, wie viel muss und kann der Staat leisten? Einige in der Koalition dringen darauf, die Homeoffice-Pauschale zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag zu gewähren. Das würde riesige Kosten verursachen, weshalb Finanzminister Scholz hier bremst. Die Regierung muss helfen, auch und gerade in Zeiten der Pandemie. Aber der Staat kann weder in Corona-Zeiten für jeden Verlust aufkommen, noch hinterher jedes Problem lösen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Gleich geht's ja weiter mit Ann Tran und der Sendung Deutschland heute. Ein Thema bei ihr: Bricht die Koalition in Sachsen-Anhalt? Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Radionachmittag.